Ja, guten Morgen. Wir haben die letzte Vorlesung aus dem großen Bereich verschiedene Medientypen und auch die letzte Vorlesung in dem Jahr. Und da wird es zwei Themen eigentlich geben. Das eine ist ein Thema, das jetzt vielleicht mehr so abrundend zu dem ist, was wir bis jetzt gemacht haben. Also die Dinge, die Sie bis jetzt getroffen haben an Dateiformaten wie Ping zum Beispiel oder das JPEG natürlich ganz besonders für Bilder, die sind sehr weit verbreitet, die trifft man im Alltag immer wieder. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte noch ein bisschen sozusagen über das rausschauen und ja, das heißt hier oben auf der Folie irgendwie Weiterentwicklung in der Bildverarbeitung. Also jetzt die Frage, was wird denn sozusagen in Zukunft so ein bisschen auf uns zukommen oder genau genommen, was sind Formate, die es schon gibt, die aber vielleicht noch nicht so richtig verbreitet sind. Und da geht es im Wesentlichen um ein verlustbehaftetes Verfahren und ein verlustfreies Verfahren. Also ein besseres verlustbehaftetes Verfahren und eine grobe Übersicht über sehr gute verlustfreie Verfahren. Ganz kurz zum Abschluss dann noch ein bisschen was schon überleitet, eigentlich ins nächste Kapitel, über JPEG-basierte Bewegtbilder. Und dann wird noch ein zweites Thema heute uns beschäftigen und das sind eben die Bewegtbilder, sprich Video im Wesentlichen. Ja, fangen wir an. Ich fange mit was ganz Erschreckendem im ersten Moment mal an. Das schaut ganz furchtbar mathematisch aus. Ich will da aber auch nicht in die Details einsteigen. Das ist auch nicht wirklich ganz wichtig für uns, wie der mathematische Hintergrund funktioniert. Wichtig ist für uns zu wissen, dass es diese Objekte gibt, diese mathematischen Objekte, sogenannte Wavelets, die spezielle mathematische Funktionen sind, die besonders geeignet sind, um Wellenformen zu analysieren. Also im Prinzip geht es jetzt darum, die gute alte Idee vom Herrn Fourier durch was Moderneres zu ersetzen. Und eine moderne Alternative, die an vielen Stellen in der Kompression in den modernen Verfahren sich auch wiederfindet, sind eben Wavelet-basierte Verfahren. Das sind im Prinzip Funktionen, die einen Funktionenraum auch aufspannen, die sind die sogenannte orthonormale Basis des Funktionsraums, uns geben für alle die Funktionen, die uns interessieren. Und die sind aber insofern besonders interessant, als die nicht periodisch sind, wie die Funktionen Sinus- und Kosinusfunktionen, die man bei der Fourier-Analyse nimmt, sondern im Wesentlichen eigentlich null und nur an einer Stelle in einem engen Bereich sozusagen einen positiven Wert haben. Das werden wir gleich sehen, dass die besonders gut sind für Frequenzanalyse insbesondere, wird man eine ganze Reihe Probleme los, die man sonst eben immer dadurch hat, dass die Sinusfunktionen eben periodisch sind. Vielleicht ganz kurz zur Historie, das ist auch schon relativ alt, also H zum Beispiel hat eine der ersten Wavelet-Funktionen aufgestellt 1900 und so richtig weiterentwickelt worden ist das in den 60er und 80er Jahren. Ist insbesondere französische Mathematiker sind da zu nennen, also Malin und Daubechet. Das ist eine interessante Technik, die an ganz vielen verschiedenen Stellen auftaucht. Also wenn Sie, ich habe ein paar Beispiele hier stehen, Fingerabdruck-Zuordnung in Software anschauen, da wird es zum Beispiel mit benutzt in der Erdbebenvorhersage, in der Beobachtung oder Analyse von Wirbelströmen hinter Flugzeugen zum Beispiel, also eine Vielzahl von verschiedenen Techniken. Also damit man sich was vorstellen kann, hoffentlich sieht man die ein bisschen kann man sich schon erkennen in der Projektion. Das sind also Funktionen, die sozusagen wirklich so eine Spitze an irgendeiner Stelle haben. Ja, was war das mit den periodischen Funktionen, Sinus und Cosinus? Da hatten wir das Problem, dass die ganze Fourier-Analyse nur funktioniert, wenn wir von vornherein mal ein periodisches Signal haben, das wir dann zerlegen eben in Überlagerung von Sinus- und Cosinus-Funktionen, weil die eben selber alle periodisch sind. Das bedeutet, wir müssen eigentlich ein Signal haben, das über die gesamte Zeitachse, wenn wir jetzt einen Ton anschauen, oder über die Ortsachse, wenn wir ein Bild anschauen, eben sich wiederholt. Das macht man dann künstlich, indem man sagt, man nimmt einen kleinen Abschnitt und wiederholt den automatisch sozusagen künstlich einfach beliebig oft und dafür macht man die Transformation. Und das kennen Sie an ganz vielen Stellen, also wenn Sie MP3-Audiokompression haben, dann gibt es kleine Zeitabschnitte, für die eine Fourier-Analyse gemacht wird Oder bei den Bildern haben Sie eben diese zum Beispiel 8x8 Pixelblöcke, für die dann eben eine diskrete Kosinustransformation gemacht wird. Das heißt, wir haben keine gleichzeitige Auflösung, in präzise Auflösung für den Frequenzraum und für den Ort bzw. die Zeit. Wir müssen Scheibchen machen sozusagen, Zeitfenster, Blöcke. Ja, und diese Wavelets, die sind insofern anders, als die von vornherein nicht periodisch sind. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, diese Wavelet-Funktionen beliebig zu steuern sozusagen, dass ich eine große, langwellige Wavelet-Funktion habe, die sozusagen ein Feature des Gesamtbildes umfasst und eine enge, kurze Spitze sozusagen, die ein Detailfeature umfasst. Das heißt, ich kann man sieht es ja auch an den Bildern der Wavelet-Funktionen, ich kann mit denen sozusagen ganz präzise eine bestimmte Stelle dieser Zeit- oder Ortsachse ansprechen. Und das funktioniert jetzt bei Bildern so, und da schauen wir uns jetzt ein Verfahren an, weil das also auch wirklich standardisiert ist, dass ich nun wirklich das gesamte Bild analysiere. Ich mache keine Zerlegung in irgendwie Blöcke vorweg, wie man es bei JPEG hat, sondern ich mache eine Filterung eigentlich des gesamten Bildes. Ich habe einen Tiefpass, der mir tiefe Frequenzanteile aus dem Bild rausholt, sozusagen die Grobstrukturen. Und ich habe einen Hochpass, der mir die Details dazu liefert. Und nachdem das horizontal und vertikal ist, habe ich insgesamt 4 Kombinationen. Ich habe einen horizontalen und vertikalen Tiefpass, die ich miteinander kombinieren kann. Das gibt mir dann ein Bild, das sehr ähnlich zu dem Originalbild ist, nur sozusagen Details rausgelassen. Dann habe ich die Möglichkeit, eben einen Hochpass und einen Tiefpass jeweils horizontal und vertikal zu kombinieren. Und ich habe die beiden Hochpassergebnisse miteinander kombiniert. Das ist dann sozusagen die Information, die relativ viele Details umfasst. Da habe ich also 4 Bilder. Und was ich mache, ist, dass ich jeden zweiten Koeffizienten sowohl in den Zeilen als auch in den Spalten rauswerfe, was bedeutet, dass ich sozusagen die gleiche Menge an Daten nach wie vor habe. Ich habe also aus einem Bild habe ich dann 4 Teilbilder gemacht. In dem Fall ist das sogar noch einen Schritt weiter gezogen. Also zunächst mal hätte man hier dort oben die Tiefpasskombination, dort unten die Hochpasskombination und den diagonal gegenüberliegenden Ecken dort die gemischten Kombinationen. Ja, man kann das dann fortsetzen und das Bild, das jetzt hier in der linken oberen Ecke stehen würde, eben nochmal so transformieren, dann sehen Sie, entstehen hier wieder 4 Teilbilder. Und man sieht auch plastisch, dass sozusagen dieses kleine Bild, das immer in der linken oberen Ecke ist, das ist eben die Tiefpassinformation, die ist als Bild für uns gut erkennbar und das andere sind Detailinformationen dazu, die jetzt in der Projektion gar nicht mehr richtig rauskommen. Ich habe nachher ein Applet, wo ich das ein bisschen besser noch herzeigen kann, dann mache ich dann das Licht nochmal kurz aus. Was wichtig ist dabei, ich habe bis jetzt nichts verloren an Daten, ich habe nur eine andere Darstellung gemacht. Ich habe das Bild in Frequenzbereiche, in hohe und tiefe Frequenzbereiche, Frequenzbänder quasi aufgeteilt, habe Daten zwar weggeschmissen, indem ich jeden zweiten Koeffizienten weggelassen habe, das werden wir aber gleich auch noch an einem Zahlenbeispiel sehen. Das ist so, dass ich die Originalinformation komplett daraus wieder rekonstruieren kann. Das heißt, bis dahin habe ich eigentlich eine verlustfreie Transformation, bloß eine andere Darstellung gemacht, wie wir das oft im Frequenzraum haben. Allerdings ohne das Bild jetzt in Stückchen hacken zu müssen. Und jetzt kann ich tatsächlich auch noch komprimieren. Und da mache ich das Gleiche eigentlich wie beim JPEG-Verfahren. Ich greife die hohen Frequenzanteile an und runde die auf zum Beispiel ein bestimmtes Spektrum von Standardwerten, also 0, plus 1, minus 1 zum Beispiel, dass dort eben sich Werte sehr häufig wiederholen. Man muss sie nicht komplett irgendwie alle auf 0 tun, sondern man kann sie sozusagen ein festes Raster pressen. Das wissen wir, dass das schon bei den nachfolgenden Entropiekodierungen wirklich was bringt. Und soweit ist die Idee eigentlich gar nicht so viel anders wie beim klassischen JPEG. Wir haben einfach eine Kompression, die nun hochfrequente Anteile rausfiltert, die aber jetzt keine Blockartefakte mehr hat. Und das können wir vielleicht mal, wenn es funktioniert, in einem Beispiel anschauen. Schauen wir mal. Ja, das müsste nun diese Bildkompression sein. Da ist jetzt mit der Auflösung ein bisschen umständlich, das darzustellen. Ja, es geht schon. Also das ist jetzt mal wieder diese Dame, die da durch die entsprechende Beispielliteratur immer geistert, die Lena. Jetzt zunächst mal einfach die Wavelet-Analyse, wobei man da einstellen kann, welche Wavelets man haben will. Ich nehme jetzt gleich ein relativ gutes sozusagen. Ja, was jetzt passiert ist, ist hier nur diese Zerlegung in Frequenzanteile. Also wir haben oben links das Originalbild, oben rechts haben wir die Zerlegung, was sozusagen das Bild, ich mache jetzt wie versprochen das Licht aus, damit es ein bisschen besser sieht. Das ist also der tieffrequente Anteil, hier unten der ganz hochfrequente Anteil und hier in den beiden rechts oben und links unten den Ecken die gemischt sozusagen hoch- und tieffrequenten Anteile. Und was Sie dort links unten sehen, ist schon die quantifizierte Version, vergröbert. Man sieht, dass es ein bisschen gröbere Strukturen gibt. Und hier rechts unten das Bild, das daraus rekonstruiert ist. Wenn ich jetzt hier das Wavelet sozusagen nochmal anwende und nochmal, dann wird sozusagen die wirklich tieffrequente Information immer kleiner. Da sieht man auch, dass die Kompression dann entsprechend stärker wird, weil der ganze höherfrequente Anteil hier, der wird ja quantisiert und entsprechend stark verkleinert. Und schauen wir mal, ob was in der Projektion wirklich rüberkommt. Also man sieht, dass das Bild tatsächlich so ein bisschen schwammiger wird irgendwie. Ja. Da ist so eine Fleckenstruktur so ein bisschen auch drüber gekommen. Aber was man sieht, es sind keine Artefakte, keine richtigen Blockartefakte mehr da, so wie man es bei ganz stark übertriebener Kompression mit dem klassischen JPEG haben würde. Es ist insgesamt sozusagen eine weichere und auch bei starker Kompression weniger störende Form der Artefakte, die da entstehen. Natürlich wird das Bild schlechter, wenn wir ganz hoch komprimieren und verlustbehaftet komprimieren. Das geht gar nicht anders. Aber es ist ein ganzes Stück eleganter. Und vielleicht noch zur Erklärung, warum ich vorher gesagt habe, die Zerlegung in Hoch- und Tiefpass ist noch verlustfrei, auch wenn man da was rauswirft, jeden zweiten Samplewert rauswirft. Ich meine, das hat man ja gesehen, dass sozusagen auf dem gleichen Platz, wo das Originalbild ist, dann die vier Teilbilder waren. Da ist ja jedes sozusagen in jeder Richtung halbiert. Das ist hier ein kleines Rechenbeispiel mit einem simplen Hoch- und Tiefpass, das auf der H-Transformation basiert und das ist eigentlich ganz simpel. Ein ganz einfacher Tiefpass ist der Durchschnittswert von zwei benachbarten Pixelwerten. Ein ganz einfacher Hochpass ist die Differenz. Wir nehmen in dem Fall die Hälfte der Differenz. Und wenn Sie jetzt irgendwelche Pixelwerte nebeneinander haben, sagen wir x0, x1, x2, x3, x4 sind benachbarte Pixelwerte, und Sie wollen jetzt den Tiefpasskoeffizienten ausrechnen, na, dann nehmen Sie die benachbarten Werte, also x0 und x1, und bilden den Durchschnitt von beiden, das wäre also 17, bilden 8 und 17, davon wäre ein Durchschnitt, gibt 12,5, 17, 3, ein Durchschnitt gibt 10, dann ein 5 Durchschnitt gibt 8. Und wenn Sie die Hochpasswerte ausrechnen, dann nehmen Sie die Differenz und halbieren die. Also damit kommen Sie hier auf die 26 minus 18, die 18 geteilt durch 2 gibt die 9, dementsprechend 8 minus 17 kommen im negativen Bereich, kommen die minus 4,5, 17 minus 3 die 14 und dort haben Sie die 7. So rechnen Sie also die Hochpasskoeffizienten aus. Und dann haben wir gesagt, lassen wir jeden zweiten Koeffizienten weg, das ist dieses Subsampling. Das heißt, es bleiben nur bei x0 und in der Spalte von x0 und x2 die Hoch- und Tiefpasskoeffizienten übrig. Speicherplatz haben wir natürlich jetzt letztlich wieder gleich viel verbraucht wie im Originalbild. Ja, Sie sehen ja auch, wir haben hier für diese vier Pixelwerte haben wir natürlich jetzt vier Koeffizienten. Allerdings jetzt schön sortiert in die hochpassenden Tiefpasskoeffizienten. Und tatsächlich kann ich dann auch wieder den fehlenden Wert, also das x1 zum Beispiel, rekonstruieren, indem ich den Tiefpass von x0 und den Hochpasskoeffizienten von x0 voneinander abziehe. Dann kriege ich hier den Wert für x1 wieder raus. Das heißt, aus dieser, sowohl mit den Summen und Differenzen der Tiefpass- und Hochpasswerte, kann ich mir die Originalwerte wieder rekonstruieren und damit auch dieses Subsampling sozusagen wieder rückgängig machen. Also es ist wirklich nur eine Transformation in eine andere Darstellung. Das ist jetzt eine rein mathematische Spielerei, aber ich glaube, es war an dem Bild schon klar, dass das mehr als das Ganze ist. Und tatsächlich ist es so, dass das auch inzwischen standardisiert ist und schon eine ganze Zeit eigentlich eine ausgereifte Technologie für Bilder ist, die komischerweise noch nicht so richtig sich weit verbreitet hat. Aber kennen sollte man es, ist eine spannende Frage, ob diese Technologie wirklich dann mal den Massenmarkt erreichen wird oder ob es vielleicht so ein Vorläufer für irgendwas ist und von der nächsten Verbesserungswelle dann irgendwie überholt wird. Auf jeden Fall ist es eine interessante Technologie, wie man gerade gesehen hat, nennt sich JPEG 2000 und arbeitet eben anders als das JPEG, nicht mit der diskreten Cosinus-Transformation, sondern mit einer Wavelet-Transformation. Das Ganze ist auch wieder sehr, sehr schön gemacht im Prinzip, auch wieder mit verschiedensten Varianten. Das heißt, Sie können skalierbare Bilder machen, Sie können, wie wir gleich sehen werden, auf Bildteile in höherer Auflösung zugreifen. Man kann auch skalieren zwischen Schwarz-Weiß- und Farbbildern, also ein Schwarz-Weiß-Bild sozusagen dann zunächst mal anzeigen und das dann progressiv in ein Farbbild überführen, wenn man mehr Daten überträgt nachträglich. Eine ganze Vielzahl von Features. Wie gesagt, das Ding ist seit, wie der Name sagt, seit Anfang August 2000 ein, wie es so schön heißt, Final Draft International Standard, aber also im Prinzip stabil. Und es gibt komischerweise nur ganz wenige Firmen, die das wirklich unterstützen. Es gibt Codecs dafür, ist im Prinzip kein Problem. Der Anwendungsbereich, den man vorwiegend trifft, und das ist ganz interessant eigentlich, ist im medizinischen Bereich oder generell da, wo man sagen wir auf höchste Qualität bei niedriger Datenrate sozusagen, bei hoher Kompression Wert legt. Also Medizin ist da typisch. Tatsächlich sind es auch im Reisepass, so viel ich gelesen habe, die Bilder, die dort abgespeichert werden, nach JPEG 2000 komprimiert. Ja?
Kann man sagen, warum Sie es noch nicht so durchgesetzt
haben? Ja, das ist der typische Effekt in der Industrie. Man ist zufrieden mit dem JPEG. Also zunächst mal ist das JPEG sozusagen auf der Ebene, wo es auf dem Massenmarkt extrem billig zu unterstützen ist, wo es Hardware gibt, die das gut unterstützt und das ein Austauschformat, das sich gut etabliert hat. Das kennen Sie ja, wenn Sie irgendwie Bilder mit einer Digitalkamera machen, die können Sie auf jeder, was weiß ich, Ausdrucksstation oder Auftragsannahmestation in irgendeinem Supermarkt, können Sie die einlesen und verarbeiten. Und der Sprung zu JPEG 2000 ist sozusagen in der Qualität wohl nicht gut genug, um wirklich die Umstellung zu rechtfertigen. In solchen Bereichen wie beim Reisepass, wo man sowieso alles neu macht und ganz neue Dinge einrichtet, da überlegt man natürlich, nehmen wir das Beste, was es zurzeit gibt. Und da nimmt man dann natürlich JPEG 2000. Das ist tatsächlich eine überlegene Technologie. Aber das hat man ja oft auf dem Markt, dass sich überlegene Technologien nicht unbedingt durchsetzen oder dann erst viel, viel später, wenn man es gar nicht mehr geglaubt hätte. Also das ist jetzt, wenn Sie da ein bisschen praktisch mit spielen wollen, können Sie auf der Webseite von Aware zum Beispiel schauen, aware.com. Das ist eine Firma, die tatsächlich Produkte für JPEG 2000 anbietet und die auch so eine Demo im Web hat, wo man das wirklich vergleichen kann. Das wäre also jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ich mache nochmal ganz kurz Licht, dass man das sieht. Bei einer Kompression von 100 zu 1 eben nochmal der Unterschied. Es ist ganz eindeutig, dass das JPEG 2000 die besseren Ergebnisse im Vergleich zu JPEG liefert. Wenn da SNR steht, dann heißt das Signal Noise Ratio, der Rauschabstand auf Deutsch. Was ganz interessant ist an dem JPEG 2000, insbesondere wenn Sie jetzt an Bilder denken, die sehr, sehr groß sind und übertragen werden, irgendwo aus dem Datenkanal gelesen werden, der nicht ganz so schnell ist, dass wie halt die Datenmenge notwendig machen würde, dann ist natürlich die Frage, was zeige ich zuerst an? Das hat man ja schon oft mit dem progressiven JPEG zum Beispiel. Und da erlaubt das JPEG 2000 ein ganz neues Feature eigentlich, das wir bis jetzt nicht diskutiert haben, nämlich ein sogenanntes Region of Interest Coding. Sie können sich also bestimmte Regionen des Bildes raussuchen, die mit besserer Qualität kodiert werden als der Hintergrund und die vor allem auch zuerst dekodiert werden, wenn das Bild angezeigt wird. Das kann man sich also vorstellen bei Satellitenbildern zum Beispiel, dass sie irgendwie die Stadt, um die es eigentlich geht, die im Mittelpunkt des Bildes ist, dass die zum Beispiel mit besserer Qualität und auch zuerst dekodiert angezeigt wird, während irgendwie das Umland und die Autobahnanschlussstellen außenrum und sowas dann eben entsprechend vergleichsweise benachteiligt werden. Das ist ein Feature, das man in anderen Kompressionsverfahren ganz selten findet. Das ist der sogenannte Max-Shift-Algorithmus, der dahinter steckt. Aber ich denke, soweit müssen wir jetzt gar nicht ins Detail einsteigen. Was ich bloß zeigen wollte, ist mit dem JPEG 2000 eben sozusagen schon die nächste Welle an Technologie in den Startlöchern, und das ist irgendwie auch ganz typisch dafür, wenn man halt jetzt hier so an der Uni sitzt und was studiert. Wenn Sie sich jetzt eben intensiv mit JPEG befassen, ist das eine schöne Sache, das ist auch eine wichtige Technologie, aber es ist eben ein zeitlicher Schnappschuss und es wird mit Sicherheit in ein paar Jahren auch in der Bildkompression irgendwelche anderen Verfahren geben, die uns eben beschäftigen. Ob das jetzt JPEG 2000 sein wird oder wieder was anderes, weiß ich nicht so genau. Was auf jeden Fall interessant ist, ist die Technik der Wavelet-Kompression einfach mal gehört zu haben. Ja, jetzt möchte ich noch auf eine weitere Kategorie eingehen, nämlich verlustfreie Kompression. Also wir haben ja wenig komprimierende, verlustfreie Verfahren angeschaut, die halt im Wesentlichen das Originalbild abspeichern und versuchen, so ein bisschen noch beim Abspeichern durch Entropiekodierung oder so was zu sparen. Und haben uns verlustbehaftete Verfahren angeschaut, die stark komprimieren. Jetzt gibt es aber Bereiche, in denen man nun schon wirklich verlustfrei speichern will. Also ganz typisch sind wichtige Dokumentationen, gerade im medizinischen Bereich. Wenn Sie jetzt ein Röntgenbild abspeichern oder im Gerichtsbereich zum Beispiel, wenn Sie Fotos haben, die Beweischarakter haben, auf denen später irgendjemand vielleicht, ja, so à la Krimi irgendwie, mit, wo man dann ganz groß rausvergrößert und irgendwo noch ein Detail erkennen kann. Wenn man solche Bilder hat, dann will man die natürlich nicht verlustbehaftet abspeichern. Das ist Unsinn, weil dann vielleicht gerade dieses Detail, das einen interessiert, weg ist. Und das kann ja eben sowohl in der Medizin als auch in anderen Anwendungsbereichen ganz entscheidende Nachteile haben. Dementsprechend gibt es eine eigene Entwicklung auch, wo man sagt, wie kann ich denn Bilder wirklich doch noch gut komprimieren, aber keine Verluste dabei in Kauf nehmen. Und da ist die Haupttechnik, die man benutzt, diese sogenannten Prädiktoren. Die habe ich schon ein bisschen angeschaut und ein bisschen vorgestellt, weil man das bei Ping auch schon drin hat. Also Ping ist im Prinzip ein Format, das schon in diese Richtung geht. Also ein Prädiktor ist eine Formel, mit der ich einen Pixelwert sozusagen ausrechnen kann, wenn ich andere Pixelwerte habe. Also wenn ich zum Beispiel A, B, C diese Pixelwerte habe, dann kann ich diesen Wert X hier ausrechnen. Man sagt dann, für den prädizierten Wert schreibt man PX und für die tatsächlichen, die, man könnte vielleicht sagen, real existierenden Werte, ich glaube Residualwerte heißen die, schreibt man RX. Naja, und da muss ich natürlich erstens wissen, was die Prädiktorregel ist, und ich muss dann natürlich auch noch zusätzlich, nachdem da ja nicht unbedingt meine Vorhersage genau den richtigen Wert trifft, muss ich den dort wirklich stehenden Wert im Bild vergleichen mit dem Prädiktor und die Differenz übertragen. Im Idealfall ist das 0, dann habe ich eben eine sehr gute Prädiktion und kann ganz stark speichern, sozusagen ganz stark Speicherplatz sparen. Ja, ganz einfache Prädiktoren wären zum Beispiel, dass man einfach sagt, wir nehmen den Wert von A, wir nehmen den Wert von B oder den Wert von C. Und da sieht man schon, dass die eben für bestimmte Strukturen natürlich besonders geeignet wären. Also wenn wir jetzt wüssten, dass das ein horizontales Streifenmuster ist, dann wäre natürlich der eindimensionale Prädiktor Px gleich RA optimal. Ein zweidimensionaler Prädiktor wäre zum Beispiel jetzt sowas, wie wir gerade in einem anderen Zusammenhang hatten, dass man den Durchschnitt zum Beispiel nimmt von A und B. Oder natürlich ein Prädiktor, der ein bisschen komplizierter gerechnet wird. Wir hatten ja auch dieses Beispiel RA plus RB minus RC schon, diesen Path-Prädiktor. Also das Bild habe ich jetzt gar nicht mehr da. Der also im Prinzip so funktioniert, dass er quasi eine Ebene zwischen dreidimensionalen Raum kann man sich das vorstellen. Ne? Wenn A, B, C irgendwelche Stangen sind, man legt eine Ebene drauf, dann ist das das, was sozusagen sich für das X aus dieser Ebene ergibt. Das sind also eine ganze Vielzahl von Prädiktoren. Und Sie haben vorher schon gesehen, es gab da eine Überschrift JPEG Lossless Mode, in denen sind diese Prädiktoren das erste Mal sozusagen aufgelistet worden. Es gibt noch einen weiteren Standard, das ist nicht wirklich Bestandteil von JPEG, und der heißt JPEG LS. Das ist im Prinzip eine separate Standardfamilie, die nun genau mit diesen Prädiktoren arbeitet und für die verlustfreie oder fast verlustfreie Kompression von Bildern da ist. Also wirklich hohe Qualität, relativ hohe Kompressionsrate. Ja, und was die machen, ist, dass die tatsächlich mit solchen Prädiktoren arbeiten. Ich habe dann gleich noch ein paar Folien dazu. Dass man sogenannte Kontexte in die Prädiktoren einbezieht. Die schauen wir gleich nochmal an, was das heißt. Dass sie Prädiktoren benutzen, die so ein bisschen sowas wie diese Streifenstrukturen, die ich angedeutet habe, halbwegs intelligent erkennen können. Und dass die Entropiekodierung auch angepasst ist auf diese speziellen Zwecke. Da macht man also weder Huffman noch arithmetische Kodierung, sondern macht die sogenannte Gollum-Rice-Kodierung, über die ich auch noch ganz kurz was sagen werde. Das ist, sagen wir, ein sehr State-of-the-Art-Verfahren zur Kompression, wird auch nur im medizinischen Bereich und da auch nur ganz eingeschränkt benutzt momentan. Ist aber auch sozusagen, was das von der Technologie her einfach wirklich interessant ist. Ja, also um das mal zu verstehen, was die für Prädiktoren benutzen. Also zum Beispiel gibt es diese Regel hier. Da haben wir jetzt wieder unser ABC und wir haben jetzt ein bisschen einen komplexeren Prädiktor, der macht nämlich eine Unterscheidung. Der vergleicht den Wert von C mit dem Maximum von A und B und mit dem Minimum von A und B. Und wenn das C also größer ist als A und B zusammen, also der größere der beiden, dann nehmen wir als Prädiktion das Minimum. Wenn das C kleiner ist, dann nehmen wir als Prädiktion das Maximum der beiden. Und sonst nehmen wir den Path-Prädiktor. Das ist jetzt ein ganz interessantes Spielchen. Das werde ich gleich nochmal vorführen, wofür das gut ist. Und da steht noch ein D da, das brauchen wir dann für die Kontexterkennung. Aber jetzt schauen wir zuerst mal die Beispiele hier an, die dort oben jetzt eingeblendet werden. Und dieses Beispiel soll erklären, was diese Regeln hier unten bedeuten. Also eine vertikale Kante oder eine horizontale Kante, dass die sozusagen zu einem gewissen Grad erkannt werden. Schauen Sie sich da oben dieses Beispiel an, da sehen wir ja unsere Werte A, B, C, also 5, 1 und 4. Das Größere von 1 und 4, das sind ja A und B, das ist natürlich die 4. Das C, die 5, ist größer als die 4. Dementsprechend wird also das Minimum von 1 und 4 gewählt für die Prädiktion. Das heißt, es kommt hier die 1 hin. Und wenn Sie jetzt das Gesamtbild sich anschauen, dann haben Sie links einen Bereich mit hohen Werten, 5, 4, 4, und rechts einen Bereich mit lauter Einsen. Und was das sozusagen optisch gesehen ist, ist eine Kante. Links ist es dunkel, rechts ist es hell und es ist eine senkrechte Kante. Das heißt, diese Formel hat zu einem gewissen Grad dazu beigetragen, sozusagen diese Kante eben fortzusetzen. Man kann sagen, es ist eine ganz einfache Erkennung einer vertikalen Kante links von dem X passiert. Das passt sich sozusagen dem an. Das Schöne an der Formel ist, dass das auch mit horizontalen Kanten zurechtkommt. Wenn Sie jetzt das Beispiel anschauen, Sie haben hier also die 2 und die 6 und dort oben die 2 in dem C. Na, dann ist das C gleich dem Minimum von 2 und 6, dem Minimum von A und B, also C gleich dem Minimum bedeutet, dass wir das den größeren der beiden Werte für die Prädiktion nehmen, wie hier steht. Px gleich Maximum, falls RC kleiner gleich Minimum. Das heißt, wir prädizieren das 6. Und Sie sehen auch da wieder so eine Situation, oben sind niedrige Werte, 2, 2, 1, unten sind höhere Werte, 5, 6, 6. Das heißt, wir haben die horizontale Kante an der Stelle erkannt. Und jetzt der gleiche Prädiktor in einer Situation, wo eben weder horizontale noch vertikale Kanten sind, sondern so ein Verlauf wie das hier. Das dritte Beispiel, ja, da ist es so, 2 und 4 sind, klar, Maximum, Minimum sind 2 und 4 eben, und der Wert C liegt irgendwo dazwischen, genau in der Mitte. Dementsprechend wird dieser Path-Prädiktor gemacht, der dann so eine Ebene durchlegt und das heißt, er nimmt an der Stelle die 3 an und setzt also diesen Verlauf dann dementsprechend fort. Also das ist schon eine recht ausgetüftelte Formel, die in vielen Situationen schon alleine durch die Rechenmechanik sozusagen eine gewisse Adaption an den Kontext hier ermöglicht und bestimmte Strukturen in dem Bild in einer quasi intelligenten Art und Weise erkennt und fortsetzt. Jetzt kann der aber natürlich, kann man sich darauf alleine nicht verlassen. Man arbeitet, da war vorher dieses D eingezeichnet, noch mit einer Zusatzinformation, mit sogenannten Kontexten. Also man betrachtet immer, wenn man so einen Viererblock vom Pixel hat, noch einen fünften, dieses D, was ein bisschen weiter in die Umgebung geht und rechnet 3 Differenzen aus, welche das genau sind, ist jetzt gar nicht so wichtig, das D minus dem B und dann auch noch, das ist die, wo wirklich das D reinfließt und dann auch noch interne Differenzen zwischen B und C, also vertikal und zwischen A und C, also horizontal. Das heißt, wir haben sozusagen eine, die so ein bisschen weiter über die Pixel greift und wir haben eine Differenz horizontal und vertikal. Und jetzt kann man sagen, eine bestimmte Konstellation von diesen Werten G1, G2, G3, eine bestimmte Einstellung dieser Werte, ist ein bestimmter Kontext. Und da will ich jetzt auch nicht wieder ins letzte Detail gehen, aber in dem JPEG LS sind 365 verschiedene Kontextsituationen aufgelistet. Also so nach dem Motto, wenn G1 größer ist als G2 und G3 ist nochmal dazwischen oder ist größer als das Maximum von den beiden und so weiter. In der Art kann man also aus diesen Werten G1, G2, G3 verschiedene Kontextsituationen erkennen. Die sind nummeriert, einfach bloß klassifizieren. Und was man jetzt macht, ist, dass man nun erstens mal in manchen Fällen aus der Kontextinformation schon sagt, welcher Prädiktor wird benutzt, aber insbesondere, dass man auch über das Bild weg eine automatische Adaption dieser Prädiktion macht. Das heißt, ich schaue, wie oft kommt welcher Kontext vor. Ich habe so eine Tabelle quasi von allen 365 Kontexten und schaue einfach, wie häufig sind diese Kontextsituationen in der Datei gewesen. Und das Weitere ist, ich schaue meine Prädiktion an, die abhängig von den Kontexten eben eine Prädiktionsregel auswählt, zum Beispiel die wir gerade gesehen haben, und schreibe mir auch pro Kontext dazu, was die Vorhersagefehler sind. Und die Vorhersagefehler, die können ja manchmal groß sein, manchmal klein. Und wenn die Vorhersagefehler in einer bestimmten Richtung gehen, also ich liege immer um -2 daneben, dann kann ich die, wenn ich das nächste Mal in der gleichen Kontextsituation bin und wieder die gleiche Prädiktion mache, kann ich versuchen, sozusagen den mir schon bekannten Fehler zu korrigieren, indem ich dann eben, da wo ich -2 daneben lag, schlage ich mal 2 drauf und hoffe, dass ich dann bei dieser neuen Prädiktion eben besser bin, aufgrund sozusagen der Gesamterfahrung, wie meine Prädiktoren auf diesem Bild tatsächlich gearbeitet haben. Und damit sollte im Laufe der Zeit natürlich das sind ja sehr viele Einzelschritte, die da passieren bei einem großen Bild, sollte dieser Vorhersagefehler sich auf die Null zu bewegen in allen diesen Kontextsituationen. Und Sie haben also diese 2 Dinge, Sie haben also die genaue Klassifikation, welcher Prädiktor in welchem Kontext eingesetzt wird, mit dem, wie gesagt, 365 ist eine Menge an Detailfällen und noch zusätzlich diese adaptive Korrektur obendrauf. Das Ganze ist noch komplizierter, es wird auch dann die Entropiekodierung wird abhängig von dieser Kontextinformation gewählt. Ich will Ihnen bloß zeigen, wie stark man da dran tüftelt, ja? Also wie viele Ideen in so eine einfache Sache wie die verlustfreie Bildkompression reinfließen können, dass es auch komplett andere Ideen sein können, als die man sonst irgendwie vorher gesehen hat. Ja? Das ist jetzt doch vieles irgendwie ein ganz, ganz neuer Schatz von Ideen und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass irgendjemand, vielleicht auch jemand in diesem Hörsaal, plötzlich die durchschlagende Idee hat, wie man vielleicht bei der Bildkompression eben nochmal ein ganzes Stück vorwärts kommt. Sie sehen, es ist eine richtige, richtige Tüftlerangelegenheit. Ja, vielleicht um noch das abzurunden, ich habe ja vorher gesagt, die Golomb-Rice-Kodierung Ich will das nicht so ausführlich machen wie die arithmetische Kodierung und die Huffman-Kodierung, aber Ihnen auch nochmal zeigen, auch da gibt es ganz andere Ideen. Was die Golong-Reis-Kodierung benutzt, ist, dass sie davon ausgeht, dass niedrige Werte häufig sind und große Werte selten. Das ist tatsächlich, wenn Sie anschauen, wie wir diese Beispiele jetzt immer betrachtet haben, gerade wenn man mit Prädiktion arbeitet, dann war es tatsächlich so, dass es eben ganz viele Nullen und Einsen und so gab und relativ wenig Werte, die nun wirklich markant was zu dem Bild beitragen. Dementsprechend ist natürlich eine Kodierung interessant, die jetzt nicht bloß auf die Häufigkeit geht, sondern die wirklich die Werte anschaut und die sagt, niedrige Werte, die sind so oft, die will ich entsprechend kompakt kodieren und für die hohen Werte, da spendiere ich ruhig eine ganze Menge Bits, weil die sind so selten im Vergleich zu den niedrigen. Und das ist natürlich insbesondere interessant, wenn man die Restwerte nicht runden will, wenn man die nicht auf ein festes Raster schlagen will, sondern dann eben viele Werte in der Nähe von 0 zum Beispiel hat und die aber trotzdem korrekt übertragen will. Deswegen ist bei verlustfreier Kompression gerade diese Golong-Reis-Kodierung interessant. Also auch schon aus den 60er Jahren. Und die Idee ist eigentlich recht simpel. Man nimmt einen festen Divisor nach der Golong-Kodierung und rechnet den Quotienten und den Rest aus und kodiert den Quotienten und den Rest verschieden. Den Rest, da weiß man ja, was das maximal sein kann. Das ist eine, da wissen wir ja, was sozusagen der Divisor war. Und meistens nimmt man den Divisor dann eine Zweierpotenz. Und dann kann man das als Binärzahl kodieren. Und der Quotient, interessanterweise, wird als Unärzahl kodiert. Das werden wir gleich nochmal ein Beispiel sehen, also wirklich als Strichzahl quasi. Also wir machen so viele Nullen oder Einsen, wie die Zahl tatsächlich ausmacht. Ja, und die Golong-Reis-Kodierung ist nur, dass man nun für das M eine Zweierpotenz nimmt. Das heißt, wir nehmen die Zahl N, die wir zu kodieren haben, teilen die durch 2 hoch K, dann kriegen wir einen Quotienten, einen Rest, und dann machen wir unser Codewort so. Der Quotient, das sind so viele Nullen, wie der Quotient angibt, also unär kodiert, also wirklich im Einer-System. Dann kommt ein L, um den Quotienten vom Rest zu trennen, und dann kommen die Binärform von N. Naja, das wissen wir ja, der Quotient, der kann ja jetzt höchstens 2 hoch k sein, das heißt, da haben diese k Bits, das war auch k minus 1 sein, also haben wir diese k Bits, in denen wir den Quotienten darstellen können, und den kodieren wir einfach binär. Praktisch gesehen, nehmen wir mal was Übersichtliches, also 2 hoch 2, ne, k ist gleich 2. Und kleine Zahlen, wenn wir jetzt die Zahl 3 haben, unser Divisor ist 2 hoch k, die 4, dann ist der Quotient natürlich 0, ja, 3 durch 4 ist 0 und der Rest ist 3. Und das wird ganz gewöhnlich kodiert hier, q mal 0, der Quotient, naja, der ist eben, kommt nicht vor, sind keine Nullen da. Dann ist einmal L da, um zu erkennen, jetzt geht der Rest an und dann kommt zweimal L für die, oder Einsen, also da steht jetzt L statt Einsen, ich glaube, wir haben sonst immer Einser benutzt, aber das ist das Gleiche, also binäre Einser für die 3 eben, ne? 1 plus 2 ist 3. Und wenn Sie eine große Zahl haben wie 13, dann kommt hier ein Quotient raus, also durch 4 gibt die 3 und ein Rest 1. Und Sie sehen hier, es wird der Quotient mit 3 Nullen kodiert, dann kommt das L und dann kommt eben die binäre 1, also 0L. Und man sieht ganz deutlich, dass 13 wird mit ganz vielen Bits kodiert, mit erstaunlich vielen, weil das wären natürlich, wenn es größere Zahlen wären, wenn das lange Ketten von Nullern hier. Und das N gleich 3 wird dementsprechend kompakt kodiert. Und man sieht auch, dass man sofort unterscheiden kann, ob so eine unäre Kodierung vorliegt oder nicht. Man braucht nur das erste Bit anschauen. Wenn das erste Bit eine 0 ist, dann sind solche unäre Kodierungselemente davor. Also auch wieder eine ganz ausgefallene Kodierung, und an der man natürlich auch noch weiter feilen kann. Da gibt es auch adaptive Varianten der Golong-Reis-Kodierung. Solche Dinge werden benutzt in Standards wie dem JPEG-LS. Also vielleicht noch mal Vergleich, wenn Sie anschauen, was so typische Benchmarks sind. Also das ist jetzt das JPEG-LS auf so einem Benchmark, einer Testmenge von Bildern, die für international für Vergleich sich so ein bisschen eingebürgert hat. Und man sieht, wenn Sie mit dem normalen JPEG im verlustfreien Modus arbeiten und mit Huffman-Kodierung oder arithmetischer Kodierung arbeiten, dann liegen Sie bei Kompressionsraten hier zum Beispiel von, also Bits pro Pixel, 3,4 Bit pro Pixel, und das JPEG LS kommt ein ganzes Stück weiter. Es gibt aber auch noch bessere Algorithmen. Also zumindest auf dem Stand, als ich mich da für die Vorlesung vorbereitet habe, was auch schon ein paar Jahre her ist, wo ich das nochmal recherchiert habe, war das Kalik von den HP Labs, ist das glaube ich auch, der beste Algorithmus, der aber richtig aufwendig ist und auch lizenzbehaftete Technologien benutzt, nämlich die arithmetische Kodierung. Und da gibt es so richtige Wettbewerbe sozusagen, was ist jetzt die beste verlustfreie Kodierung? Und man sieht, dieses JPEG LS schlägt sich da eigentlich nicht schlecht. Ist auf jeden Fall besser als JPEG und nicht ganz so gut wie das, was man in der Forschung sozusagen kennt. Ja, also das sollte Ihnen nochmal sozusagen so ein bisschen den Blick öffnen, einerseits zu Wavelet-Transformationen, andererseits jetzt zu verlustfreien Verfahren und doch zeigen, dass da eine ganze Menge Spezialtechniken eingesetzt werden. Jetzt habe ich noch zum Abschluss dieser Standbildabteilung sozusagen einen Übergang quasi zu den Bewegtbildern schon. Das muss man einfach irgendwann mal mitbekommen. Es gibt ein Ding, das nennt sich Motion JPEG. Also das ist ein JPEG, eine JPEG-Kompression, die macht aber Bewegtbilder. Also das kennt eigentlich fast jeder, der eine einfache digitale Kamera hat, die normalerweise ein JPEG ihre Bilder abspeichert. Und da gibt es ja fast immer diese Kamerafunktion, dass man so kleine Filmsequenzen aufzeichnen kann. Und was da passiert, ist nichts anderes, als eine Folge von JPEG-Bildern abzuspeichern. Und das hat sich eingebürgert inzwischen auch unter dem Namen Motion JPEG, das sind also bewegt JPEG-Bilder, ist aber einfach wirklich nur eine Folge von Einzel-JPEG-Bildern und die sind auch nicht in irgendeiner Art miteinander verrechnet, sondern die stehen unabhängig hintereinander. Manche sagen auch, man liest wirklich so in Datenblättern, verwendete Standards für Filmclips Motion JPEG. Es ist aber nicht wirklich ein Standard. Es ist ein Begriff, den die Hersteller sehr gerne verwenden. Manche schreiben MJPEG, manche Motion JPEG. Aber es wird nirgends irgendwo in der einschlägigen Standardisierung wirklich definiert. Es funktioniert aber inzwischen ganz gut, wenn man da noch so einen QuickTime-Rahmen drumherum legt, was ja gleich ist zu MPEG-4, dann funktioniert das auch problemlos mit Einlesen zum Beispiel auf irgendwelche Bearbeitungsprogramme. Aber es ist wie gesagt ein de facto Standard, der sich eingebürgert hat und nicht wirklich offiziell standardisiert ist. Sowas gibt es also auch an manchen Stellen. Und tatsächlich ist es so, dass das eben so praktisch ist und so weit verbreitet, dass man beim JPEG 2000 Standard dann auch dran gedacht hat und dort gibt es ein sogenanntes Motion JPEG 2000, also wenn dann Dateien, die zum Beispiel MJ2 oder MJP2 heißen, da ist wirklich offiziell Bestandteil des Standards, dass man nun Bewegtbilder dort ablegen kann. Ja, Bewegtbilder ist unser Thema. Wir haben sind von der Zeit her vielleicht noch so, dass die für die Pause vielleicht ein bisschen zu früh ist, aber ich möchte ein kleines bisschen in die Bewegtbilder noch reinschauen. Das ist nämlich unser nächstes